Aloha Kalle heißt heute mal wieder. Und ehe wir in unserem Vorgespräch alle Insights schon rausplaudern, fangen wir jetzt einfach knallhart an. Guten Morgen, Kalle, wie geht's?
Ja, guten Morgen, mein Morgen ist schon ein bisschen länger. Heute war endlich auch mal wie ein Altersklassenathlet gefühlt. Also früh aufstehen und nicht müde vom Training, sondern vom früh aufstehen. 4.30 Uhr war heute der Wecker. Bin ich ein bisschen müde auf alle Fälle.
Ja, und das Krasseste ist, du bist nicht fürs Training aufgestanden. Das ist für einen Profi wahrscheinlich die bitterste Erkenntnis. Weil wenn du jetzt einen 4 Stunden Radausfahrt in der Pocket hättest, wäre, glaube ich, alles cool. Aber nein, du hattest zu tun.
Genau, aber du schwanzt den guten Morgen in die Lausitz. Dort gibt es die Leute, die 4 Stunden Radausfahrt machen, früh am Sonntag um 4, um pünktlich bei der Familie um 8 am Frühstückstisch zu sitzen. Auch noch gut oldschool mit einem Wasser auf nüchtern Magen und dann vielleicht mal ein Gel. Vielleicht interviewen wir die auch mal. Und wir haben es ja in den ganzen Podcast in der Vergangenheit erwähnt. Ich habe dort in Texas mittlerweile relativ gute Kontakte. Gestern ist ja auch der Triwag-Artikel erschienen. Haben wir auch kurz erschrieben, dass wir darüber nicht mehr viel reden wollen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ich ja jetzt niemand sagen muss, was eine Hotelnacht in den USA kostet. Und wenn ich das jetzt mal so zusammenrechne, dann ist es so, dass ich wahrscheinlich bei dieser Familie in Texas schon insgesamt irgendwie 14 oder 16 Wochen in meinem Leben verbracht habe. Das wäre wahrscheinlich sonst nicht möglich gewesen. Und der Kontakt ist damals über Markus Tomschke entstanden. Und so viel wie die Familie in den letzten Jahren gemacht hat für uns, haben sie trotzdem einen sehr, sehr harten Schicksalsschlag zu erleiden. Und ihr 26-jähriger Sohn ist leider vor 2 Wochen an Krebs verstorben. Und ich kann aktuell noch keinen Langstreckenflug machen, aber meine Freundin will da einfach nur mal Anteilnahme zeigen und ein Stück zurückgeben. Und auch Markus Tomschke hat uns was geschickt, was sie mitnimmt und so weiter, weil der auch eine Verbindung zu denen hat. Also ist mehr als einfach ein Homestay und das ist das Mindeste, was man da machen kann.
Also Sophie fliegt rüber und zeigt ein bisschen Präsenz der deutschen Triathletenfamilie und ist einfach da.
Genau, also das, was wir wollen da jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen, was da eine Familie durchmacht, das kann sich keiner vorstellen, auch ich nicht, aber oder auch niemand anders, aber trotzdem ist es so, dass sie halt relativ viel machen für deutsche Triathleten oder gemacht haben. Und da ist einfach cool, wenn man in irgendeiner Art und Weise da, wie du sagst, präsent sein kann, auch wenn das nur was Symbolisches halt ist am Ende.
Ja, wer weiß, vielleicht schaffst du es ja irgendwann auch mal wieder dorthin zur Vorbereitung auf irgendwas und kannst dann auch mal wieder ein bisschen länger dort sein. Und ja, ich stelle mir das so vor, wenn du so deine Triathleten adoptiert hast. Kat Matthews, Patrick Lange waren ja auch alle schon dort. Dann ist es doch schön, wenn die alle mal wieder zurückkommen. Ja, dann seid ihr quasi auch so ein Stück weit Familie. So ist das, ja. Und gut, das erklärt so ein bisschen deinen etwas holprigen Morgen. Ja, und wie ist jetzt dein Tag weitergegangen? Hast du trotzdem noch ein Training reingequetscht nach dem Flughafenbesuch heute früh?
Ich habe erstmal mal wieder geschlafen, Konrad. Also es ist ja jetzt
oh, schön.
Ja, also da jetzt gleich durchziehen. Nee, ich habe quasi nochmal wieder bis 7.30 Uhr, 8 Uhr. Da hatte ich einen entspannten Morgen. Jetzt gehe ich noch laufen, mache heute noch eine Schwimmeinheit. Dann noch ein bisschen Office. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, als Familienvater das erste Mal ohne seine Kinder oder ohne sein Kind zu sein. Das ist komisch. Das kennst du wahrscheinlich auch von früher noch. Das ist irgendwie mega strange.
Ja, das ist total komisch, ne? Also klar, man sehnt sich manchmal nach Entspannung, Ruhe und mehr Zeit. Und sobald es dann so ist, will man es gar nicht. Das ist ganz, ganz strange, aber du wirst damit klarkommen. Du kannst ja deine gewonnene Kapazität sofort ins Training investieren. Dann bist du wieder schön breit, ja, und dann merkst du nichts mehr. Ist da auch gut.
Genau, also gute Verdrängungstaktik des Triathleten, einfach Volumen erhöhen, ein bisschen mehr mache und dann einfach ein bisschen die Müdigkeit reintrainieren und dann hast du schon recht, dann ist das alles erledigt.
Ja, apropos Volumen erhöhen, das ist mein Stichwort. Und zwar, ich möchte heute hinauslaufen auf das Thema Laufen, weil du dich auf Laufwettkämpfe vorbereitest und dort einen Schwerpunkt legst. Und wie man auch unschwer in unserem schönen Strava-Club Aloha Kalle nachvollziehen kann, hast du seit Wochen sehr, sehr hohe Umfänge im Laufen realisiert. Ich will da mal ein bisschen reingehen, ein bisschen nachhaken, wie du dein Lauftraining so aufbaust und strukturierst und was du da für Schwerpunkte setzt, was das Wichtigste ist. Weißt du, weil von außen betrachtet stelle ich zwei Dinge fest. Du machst ab und an mal eine sehr intensive Session auf dem Laufband. Und das Zweite, was ich feststelle, ist, du läufst unheimlich viel. Ist es der Plot oder steckt da mehr dahinter?
Der steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Also es ist so, dass, sage ich mal, du siehst das als viel. Jemand, der den Trainer hat, der aus dem Laufbereich kommt, der sieht das noch nicht als viel. Aber es geht in eine gute Richtung. Was man auch von viel oder nicht viel sagen kann, du musst es halt auch erstmal verkraften. Also ich habe das Glück, dass meine Knochen das verkraften. Das kann jetzt nicht jeder von sich behaupten. Genau, also im Endeffekt ist es relativ simpel. Es ist also so für dich, es ist eine unterschwellige Einheit. Eine unterschwellige Einheit mit VO2 Max geplagt. Und dann ist es noch eine Einheit, ein richtig langer Lauf mit eigentlich Fettwechselanteil, da muss man aber ehrlich sein, den habe ich in den letzten zwei Wochen, weil ja gut ging, war es vielleicht schon ein Stück schneller, als die Fettwechselanteile eigentlich sein sollten. Da sollte ich mich eigentlich zurückhalten und habe auch schon das Zeichen der Bremse gekriegt. Nicht vom Umfang her, sondern vom Tempo her.
Also integriert in den längeren Läufen. Wie kannst du denn dann, also wie wisst ihr, welcher Bereich der richtige ist? Also klar, man hat beim Laufen die Maßeinheit der Geschwindigkeit, die ist relativ transparent und sehr objektiv. Dann hast du bestimmt Herzfrequenz, aber die ist ja meistens von vielen Faktoren noch abhängig. Und letzte Woche haben wir ja über Laktat gesprochen. Was nutzt ihr? Also wie kann ich denn jetzt als Age-Grupper rausfinden, wo mein Fat Max im Laufen sein soll? Das ist halt schwierig, ja, ne?
Ja, natürlich. Also das ist jetzt auch nur eine Annahme, da hast du natürlich absolut recht. Aber wenn der Puls halt, egal ob du schlechtes Schlafen hast oder nicht, in gewisser Art und Weise korreliert der Stress im Körper auch immer mit Puls und damit einhergeht auch mit Stoffwechsel. Und wenn der Puls halt dann, sage ich mal, über 150 geht, dann ist es so bei mir, dass das vielleicht das Ticken drüber ist. Und da lieber zu sagen, okay, ich bin den Ticken drunter, anstatt halt das Ticken drüber. So, weißt du, wenn du halt das Stück drunter bist, dann weißt du bist da ungefähr drinne. Aber wenn du halt über ein Stück drüber bist, dann ist es halt genau diese Range, wo du halt, also ist ja im Endeffekt, wenn du jetzt Laktat nehmen willst unter 2 bleiben, bist halt die ganze Zeit bei 2,5 so, ne? So, dann ist es halt auch Ziel verfehlt halt.
Und wenn du dann dir vorstellst, was in deinem Körper passiert, dann muss man sich es ungefähr so vorstellen, dass der Fettstoffwechsel eigentlich eine ganze Weile lang linear ansteigt, zusammen mit Geschwindigkeit, Herzfrequenz und allen anderen Parametern bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann fällt er in sich zusammen. Ja, und dann hast du nur noch Kohlenhydratstoffwechsel. Also wenn du diesen Punkt überschreitest, hast du das Training verfehlt. Und genau das ist das glaube ich, das große Problem. Ich würde mir das im Laufen nicht zutrauen zu sagen, ich habe hier irgendwo einen Fat-Max-Bereich. Ich habe da zu wenig Erfahrung, zu wenig Anhaltspunkte. Und ich glaube, ich laufe auch insgesamt zu wenig. Das ist ja das nächste Thema, was ich bei dir sehe. Du hast schon 605 Kilometer in diesem Jahr weg, ja, und wenn ich deinen Tagesdurchschnitt ausrechne, komme ich auf 11,4 Kilometer Laufen am Tag im Durchschnitt im Jahr 2024. Das ist straff. Ich finde das relativ viel. Gut, Daniel sagt vielleicht, es ist nicht ganz so viel, aber man muss es ja im Kontext des Triathlons betrachten. Du schwimmst ja noch und fährst ja noch eine ganze Menge Fahrrad.
Ja, obwohl das Schwimmen aktuell, also ist okay, ist so bei 23 Kilometern und das Radfahren ist halt auch in Anführungsstrichen nur bei 10 Stunden, ist alles gut und ist auch ausreichend in dem Sinne, aber natürlich, ja, also ich hatte ja angekündigt, dass wir demnächst 3 neue Podcast-Gäste haben, einer von denen ist auch Fuerteventura. Und ist es nicht Jan Stratmann, aber gestern habe ich einen Post gesehen, er freut sich ja auf seine letzte Woche mit 36 Stunden, Konrad. Alle hören unseren Podcast. Ja, mhm. Alle wollen an die 40 ran. Aber klar, also wenn du halt viel läufst, dann wird es halt übers Radfahren halt schwierig. Am Ende geht es aber darum, das, was du sagst, also das, was die Norweger machen, ist eigentlich relativ simpel, aber glaube ich auch nicht auf dem Age-Grupper zu transferieren, was du gesagt hast vor der Zeit. Einfach viel Sauerstoff umsetzen, den ganzen Tag.
Den ganzen Tag viel Sauerstoff umsetzen, genau so ist es. Und ein Zusammenhang muss man auch nochmal ganz klar sagen, wer du jetzt auf die 40-Stunden-Woche anspielst. Ich glaube, die 40-Stunden-Woche schaffst du nicht, wenn du sehr, sehr viel läufst. Ist eine gewagte These, aber du weißt, dass Laufen relativ schnell vorbeigeht und relativ hohe Belastungswerte für den Körper mit sich bringt. Und ich glaube, dann schaffst du die 40 Stunden kaum. Also du musst es wahrscheinlich übers Fahrradfahren machen, die Stunden, um wirklich in diesen Extrembereich zu kommen. Ich nenne es auch mit Absicht Extrembereich, weil 40 Stunden, das verkraften ja nicht viele auf diesem Planeten. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Belastung für den Körper, wenn man es vernünftig machen will. Und vernünftig machen ist ja genau das Stichwort. Denn einfach nur laufen gehen macht ja am Ende nicht schneller. Ja, und wenn man sich in den Freizeitsportler, der Triathlon macht, reinversetzt, dann hat man da so ein ganz einfaches Bild vom Laufen. Schuhe an und los. Laufen mache ich mit meinen Beinen. Und erst wenn du ein bestimmtes Geschwindigkeitsniveau erreichst, stellst du eigentlich fest, naja, es sind ja nicht nur die Beine. Ja, beim Laufen gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Zumindest wenn du die Ambition hast, dass es dynamisch wird und dass es schneller wird.
Ja, also definitiv in gewisser Art und Weise Athletiktraining und Krafttraining, aber auch das muss ich sagen, auf Grundlage dem, wo ich mich aktuell noch befinde, ist das auch bei mir noch ausbaufähig. Also also ich mache das, aber jede Woche jetzt zweimal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, das sind halt 90 Minuten, aber wenn ich halt in Peak Shape sein will, weiß ich, dass ich halt jeden Tag 20 Minuten Athletik gemacht habe. Und ich sehe das halt auch, also das ist jetzt so komisch, aber das kennt vielleicht jeder Altersklassenathlet auch, weil er halt so runterguckt und sagt, oh ja krass, hier würde ich gerne noch definierter sein oder hier. Das ist eher so eine objektive Wahrnehmung, die aber auch durch Athletiktraining kommt. Wo ich halt sage, ah krass, hier fehlt einfach noch was. Hier wäre ich halt gerne ein Stück definiert habe. Und dann muss man sagen, worauf du hinaus willst, definitiv kommt das durch Geschwindigkeit zu reichen. Da muss man jetzt, glaube ich, aber auch in die Richtung Industrie schauen. Ich glaube, dass durch diese Sache mit Carbon-Shoot sehr viel kompensiert wird noch so in diesem Mischbereich. Also wenn es halt wirklich schnell wird, dann kannst du auch mit dem Schuh nicht mehr kompensieren. Aber in diesem Mischbereich macht der Carbon-Schuh vieles, was athletisch nicht gut ist, macht er halt weg.
Ja, also da zwei bestätigende Indizien dazu. Also tatsächlich habe ich dieses Jahr angefangen, wieder in Anführungszeichen normale Laufschuhe zu nutzen, öfter, ja, weil ich festgestellt habe, ich habe so mit Vorliebe tatsächlich den Carbon-Schuh genommen und den so ein Mischmodell, so ein Zubringerschuh, ja, der quasi dieselbe Technologie hat, allerdings keine Carbonplatte drin, aber denselben Schaum, ja, und auch dieselbe Geometrie. Und du hast schon recht, also dadurch, dass man diese Schuhe oft benutzt hat, ist man schneller gelaufen, in dem mittleren Tempobereich und musste aber weniger aktiv arbeiten dafür. Und wenn ich jetzt wieder so einen Normalschuh anziehe, der wirklich eine flache Sohle hat und eine geringe Sprengung und du das Gefühl hast, mit dem Schuh, mit dem musst du richtig arbeiten aus der Ischiokoralmuskulatur, also alles, was rückwärtig ist, dann merkst du auch den Trainingseffekt wieder und auf einmal brennen wieder die Waden beim Laufen, zumindest ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Und du merkst auch, welche Muskulaturen du da beanspruchst, weil du teilweise auch Muskelkater kriegst nach einer Session. Also ja, und die zweite Sache, die das gleiche Thema aufgreift, ist tatsächlich unser Freund aus den Staaten, der Herr Sanders, der in seinem neuesten Video sagt, er ist jetzt 3 Jahre lang Carbon-Schuhe gelaufen und hat sich alles versaut. Jetzt wird wieder Oldschool gelaufen, auch die Intervalle. Da läuft er wieder mit dem Normalschuh und er meint, das ist dann die ehrliche Arbeit und dann kannst du dir den Bonus holen im Wettkampf. So machen es ja auch viele Profis, denke ich mal.
Ja, also ich würde da zwei Ansätze teilen. Also ich denke, also ich laufe alle Trainings im Normalschuh. VO2 Wachstraining laufe ich aber im Carbon-Schuh. Einfach, weil ich da motorisch höhere Geschwindigkeitsbereiche analysieren kann. Also die Frage ist halt, klar holst du den Modus im Wettkampf, aber also ich denke, es ist sinnvoll, auch mal eine schnelle Einheit in der Woche mit Carbon-Schuh zu laufen. Also jetzt alles im Normalschuh sehe ich halt nicht als sinnvoll, weil du musst ja auch dieses Tempo mal trainieren in dem Schuh. Sonst, also jeder weiß das noch, ich bin jetzt manche Schuhe laufen, aber manche Schuhe, die sind ja oben im Obermaterial mega schwammig vor der Haltemuskulatur, wo du dann im Knöchel arbeiten musst und so weiter. Also du musst so einen Schuh auch mal gelaufen sein, damit der halt richtig nach vorne geht. Aber ja, ich kann das, was Sanders halt sagt. Also ich habe ja mal eine Einheit gemacht, da sind mir die Schnürsenkel quasi, also ich laufe dann ein mit normal, wenn ich aufs Laufband gehe, normalen Schuh einlaufen, da war ich die Einheit und irgendwie nach der Schwelleneinheit, oder es waren damals 2 VO2-Max-Einheiten, jeweils irgendwie 12 Minuten, mit einer kurzen Pause, sind mir die Schnürsenkel rausgerissen oder durchgerissen, dann musste ich dann den Normalschuh in der zweiten Serie nehmen. Das war krass, was da passiert ist im Körper.
Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied in der sogenannten Ökonomie, ne? Also du, beim gleichen Tempo hast du einfach ein viel höheres Invest vorzunehmen, um das zu halten. Und wenn du dir halt ein Tempo vorgegeben hast für eine VO2-Max-Einheit, dann hast du natürlich dann extrem zu tun, weil du überproportional viel einsetzen musst und das merkst du natürlich dann sofort. Ja, also vielleicht nicht bei der ersten Wiederholung, aber bei der dritten, vierten, fünften wirst du dann die Rechnung zahlen.
Ja, und was halt krass ist, ist halt auch, also VO2-Max ist ja relativ transparent, 30-30, 40-20, weil sie machen 40-15 auf dem Laufband, wird ein bisschen schwierig, oder du springst halt runter, ne? Dann kannst du das halt realisieren, aber also die Erholungszeit mit Normalschuhen ist halt gen Null, also meine Pulskurve, die war, sonst habe ich den irgendwie dann halt schon nochmal in den 20 Sekunden 10 Schläge runterbekommen, ne? Und als ich mit dem Normalschuh, das war am Ende irgendwie noch 1 oder 2 Schläge, da war Pause gleich Intervall.
Okay, ja, na gut, also das ist ja auch dann ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es dann wahrscheinlich zu intensiv angesetzt war für die Rahmenbedingungen. Aber Kalle, lass uns mal gucken. Ich will ja jetzt noch ein bisschen was mitnehmen quasi für mein Training. Wenn ich uns beide jetzt vergleiche, dann läufst du circa 7-mal die Woche und ich circa 3-mal die Woche.
6-mal. So.
Ja, okay. Also bei dir steht halt auf Strava 7-mal, aber vielleicht hast du da die Strides als extra Session irgendwie abgespeichert.
Ach so, ja, okay. Ja, genau.
Das kann dann sein. Egal, auf jeden Fall, sagen wir mal, du läufst doppelt so häufig. Ja. Welche Einheiten hältst du für die 3 wichtigsten, die du mir quasi mal mit auf den Weg geben würdest? Also wenn du jetzt nur 3 Einheiten hättest, welche wären das?
Ich würde eine Einheit machen, eine intensive Einheit, VO2 Wachs gepaart mit Schwelle. Also quasi erst die Schwelle,
okay,
dann hinten drauf die VO2 Wachs. So wie ich das halt auch mache. Dann würde ich einen normalen Grundlagenlauf machen als Age-Grupper. Also in dem mittleren Kilometerbereich, keine Ahnung, 8 bis 14 Kilometer so. Und dann würde ich mich als Altersklassenathlet langsam peu à peu an einen langen Lauf rantasten, wenn ich ihn verkrafte. Und den mit in Anführungsstrichen so Medium-Segmenten untermauern, ja. Also so wie ich das halt auch mache mit 4x1 Kilometer oder sowas, ne? Aber es muss jetzt nicht gleich eine 24 sein, sondern wer vielleicht nicht so viel läuft, der fängt vielleicht mit einer 15 an oder mit einer 18. So, und am Anfang müssen diese Segmente auch gar nicht dabei sein. Einfach mal, dass man diese längere Laufdauer drin hat. Von der Ökonomie halt und vom Stoffwechsel.
Okay, ich fange mal hinten dran an. Also diesen ausgedehnteren Lauf, den längeren Lauf, die 4x1 Kilometer oder keine Ahnung, vielleicht kann man auch 4x5 Minuten einstreuen oder so. Das ist das Ding, wo du versuchst, deinen Fatmax zu treffen, richtig?
Richtig, ja.
Okay, das ist also quasi, wenn ich das jetzt auf mich transponieren würde, müsste ich den Rest des Laufes doch deutlich ruhig laufen. Vielleicht ruhiger, als ich es sonst machen würde, und dann meinetwegen 4x5 Minuten in so einem mittleren Bereich. Aber woran kann ich merken, dass ich den Tacken zu schnell laufe, um diesen Fatmax zu treffen?
Ja, du siehst ja auf alle Fälle erstmal deinen Puls, was der macht, wenn er hochgeht, und du siehst halt auch nach dem Segment, wie schnell er wieder runtergeht. Also wenn du jetzt in dein Segment gelaufen bist, ob das 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten war, und nehmen wir mal an, du läufst das jetzt bei 140 bis 145 Puls und bleibst aber, obwohl du das Tempo jetzt drosselst, noch 2, 3 Minuten weiter bei 140 bis 145, dann weißt du, dass du irgendwas falsch gemacht hast.
Okay, das ist schon mal ein gutes Indiz. Die Herzfrequenz muss wieder runtergehen, wenn du das Tempo wieder wegnimmst. Ansonsten, ja klar, wahrscheinlich sind da noch dann andere Prozesse am Laufen und du warst zu intensiv. Ich halte das, glaube ich, für den schwierigsten Teil, da das Tempo zu treffen. Ja, also, naja, für den normalen Sportler, der draußen rumjoggt, ist es auch unpraktikabel, sich ein Laktatmessgerät mitzunehmen und dann irgendwie damit rumzuexperimentieren. Das ist nichts für die Praxis. Ich habe irgendwo auch mal aufgeschnappt, ich glaube, das ist noch aus dem Studium, dass du anhand deiner Atemfrequenz abschätzen kannst, in welchen Bereichen du bist. Da gibt's wohl auch alte Studien, die das mal probiert haben, aber so richtig valide ist das auch nicht. Ja, indem du guckst, wie viele Schritte atmest du ein und atmest du aus, und daran kannst du es dann wohl irgendwie abschätzen. Aber das ist ja auch alles so subjektiv. Also das halte ich, glaube ich, für die komplizierteste Einheit von der Steuerung her. Ja, den normalen Fülllauf, den Grundlagenlauf, da ist es ja halbwegs egal, wie du den machst, und das muss einfach so ein lockeres bis mittleres Tempo sein, und wie du schon andeutest, Distanz je nach Leistungsstand irgendwie was 8 bis 14 Kilometer, also so zwischen 40 Minuten und einer Stunde plus minus, so als Fülllauf. Da ist eigentlich unter uns gesagt relativ egal, welche Intensität du da anschlägst. Der sollte nicht zu hart sein.
Genau.
Alright.
Ja.
Und dann bleibt das Intervallding.
Genau.
Klassiker sind ja Tausender auf dem Platz. Macht man das heutzutage noch?
Macht man doch. Ich habe auch meinen Trainer gefragt, weil du ja hast ja letzte Woche hier meinen ersten Wettkampf angekündigt. Jetzt hast du mir erstmal die Konkurrenz hier auf den Tisch geholt.
Das ist geil. Wen haben wir denn rangeholt? Wer hat sich denn angemeldet?
Also wenn Willi Hirsch seinen Fuß hält, jetzt kann ich es auch verraten, er wird einer unserer drei Podcast-Protagonisten sein, der uns über seine Race-Season auf dem Laufenden hält. Ja, also es ist ja so, dass, sag ich mal, ja, junge Wilde weiß ich jetzt, ja doch, eigentlich schon, der ist jetzt so Mitte 20, Er hat den Fokus auf 70-3 Distanz, wird euch nächste Woche alles erzählen. Jedenfalls, er kommt öfter zu Gast und er meinte zu mir, ich habe den Talk, weil das ein bisschen mehr Nachproduktion ist mit 4-5 Gesprächspartnern und Micha mir gesagt hat, gib dir ein bisschen Zeit, damit der Podcast sitzt, ist der schon aufgenommen. Und ja, er hat gesagt, wenn der Fuß wieder ganz ist, dann sehen wir uns dort.
Alles klar. Was hat er denn gemacht mit seinem Fuß? Ich habe gestern ein Bild auf Strava gesehen, da war der ganze Hacken blau und dick, sah nicht so gut aus. 3 Kilometer ist er damit gejoggt.
Ja, er ist irgendwie nur umgeknickt, ist an dem Tag aber auch irgendwie die Notaufnahme, weil er Schiss hatte, dass irgendwas Krasses ist, aber sind nur die Bänder überdehnt, aber er hat mir auch ein Bild geschickt, sah heftig aus.
Ja, siehst du, da lobe ich mir meine alten Knochen und meine Übermobilität durchs Schwimmen früher. Wenn ich umknicke, dann tut's kurz weh und passiert gar nichts. Ja, deswegen ich bin schon so oft umgeknickt, ich hatte noch nie einen blauen Hacken.
Ja, deswegen bist du auch einer der wenigen Age-Grupper, der 1,35 Beine auf 100 Meter Kraul oder drunter schwimmen kann. Also ich habe jetzt mal neulich immer mal wieder, wir müssen aber heute nicht beim Schwimmen bleiben, mal auf die Uhr geguckt, also 1,35, das kriege ich noch nicht hin aktuell.
Ja, aber ich habe ich dir gesagt, dass jetzt die Durchgangszeit ist, wenn ich 400 schwimme?
Ja, genau. Jetzt Konrad gibt uns alle noch ein schlechteres Gefühl. Ich weiß.
Also 100 blank geht auch ein bisschen schneller. Gut, okay. Lenken wir mal nicht ab. So, eigentlich wollte ich zurück auf die Intervalle, die 5x1000. Ich habe dich gefragt, oder Tausender auf dem Platz, macht ihr sowas noch? Ich sehe das bei dir eigentlich so gut wie nie.
Na doch, also ist es so, dass, sage ich mal, eigentlich ist der Lauf, jetzt ist es ja so, war das ja der Dresdner Citylauf geplant. Und da wäre ja noch ein bisschen mehr Zeit. In der Woche habe ich aber wieder 3-4 Termine in München. Und da habe ich vorher gesagt, naja, wenn ich Mittwoch nach München fahre, Donnerstag, Freitag Termine, dann Sonntag wieder Freitagabend nach Hause eiere, dann hierher und dann den Lauf, da habe ich halt null Entspannung vorher. Ne? Da stehe ich an der Startlinie und bin vorher schon wieder komplett paniert. So, deswegen habe ich meinen Trainer gefragt, ob wir das vorher machen können. Und da hat er gesagt, ja, er hätte natürlich immer wie jeder Trainer ein bisschen mehr Zeit, aber wir machen das. Am Endeffekt ist der Zehner ja nur die Zubringerleistung zu dem Halbmarathon, der am 23. April in Leipzig stattfindet. So, und weil du sagst Tausender, wir machen ja, also wir haben jetzt mit 5x6 Minuten angefangen, unterschwellig. Diese Woche sind es 5x8 Minuten. Ne? Das geht jetzt in eine Distanz, die über die Tausender halt sind. Aber das ist ja dieses in Anführungsstriche längere. Und warum das quasi bei den anderen Intervallen die kurze Form ist, ist, dass die Ermüdung natürlich durch Tausender höher ist. Und du willst ja aber hinten drauf noch einen VO2 Max reinsetzen, ne? So, wenn ich vorher halt schon energetisch alles wegschieße, dann wird's halt mit VO2 Max hinten raus schwierig.
Also nochmal zum Mitschreiben. Du machst die Tausender, du sagst so locker unterschwellig.
Nee, ich mach mehr als Tausender. Das geht ja in Richtung der 2 oder 3 Kilometer Halbmarathon-Vorbereitung.
Gut, und was würde ich denn jetzt machen?
Was ist deine Zielstellung? 10 oder Halbmarathon?
Natürlich der 10er im Triathlon, der 10er, der muss schnell werden. Da
geht's hin. Dann würde ich dir, weil wir ja auch als Age-Grupper nur 3 Einheiten haben die Woche, würde ich sagen, okay, wir machen ruhig Tausender. Energetischer Output über die ganze Woche ist ja nicht so hoch, weil, also nicht jetzt despektierlich gemeint, aber einfach, weil du ja nicht so ein hohes Trainingsvolumen hast. Also ich habe auch einen Altersklassenathleten, der gerade echt fit ist, bei dem war ich das genauso, wie ich dir das jetzt gerade beschreibe. Der macht erst Tausender, 3 bis 4 mal 1000 vorneweg. Und danach hat er so 3-4 Minuten Pause. Die läuft dann locker und danach macht er ein VO2 Max-Set.
Und wie sieht das aus?
Das ist aktuell noch bei 40-20. Aber also das läuft da schon auch in 19,5, 20 km/h, aber der Junge kann halt auch 34, ich würde sogar sagen, mittlerweile kann er unter 34 auf 10.
Okay, und wie viele Wiederholungen von 40, 20er?
Konrad will alles wissen. Er ist, glaube ich, so bei 10 bis 12 Wiederholungen.
Okay, Es ist natürlich ein Killerbrett, ja. Also, wem ich auch auf Strava zum Folgen mal empfehlen kann, ist Ruben Zipunke. Der hat sich gerade irgendwie eine kleine Serie selbst auferlegt, sein Projekt 5 Kilometer unter 15 Minuten. Der macht auch sehr, sehr interessante Intervalle. Also, wer sich mal die Kante geben will, kann sich dort sehr inspirieren lassen. Das sieht alles ziemlich hart und ziemlich wild und ziemlich schnell aus. Also ich glaube, der hat auch ein recht straffes Niveau gerade. Aber zurück zu deinem...
Ja, ganz kurz, jetzt, weißt du, was seine Zielstellung ist? Will er 70.3 machen oder eher Ironman?
Das, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Also ich habe nur gesehen, er hat einen Test gemacht, 5 Kilometer vor einigen Wochen, und hat nicht die 15 Minuten unterboten und war damit so unzufrieden, dass er gesagt hat, jetzt greift er die 15 Minuten an. Und dafür trainiert er jetzt irgendwelche harten Intervallformen.
Okay, ja.
Ja, also für die Inspiration, das ist recht kreativ, was dort, also gestern gab es wohl irgendwie so eine Intervallform, da wurden die Intervalle von Set zu Set immer kürzer und dafür aber immer schneller. Er hat irgendwie 1200, 1000, 800, 600, 400, dann kurze Pause und dann das Ganze nochmal. Ja, und dann das Tempo halt, je kürzer das Intervall, immer gesteigert noch ein Stück. Also das sah sehr, sehr fies aus. Also und was ich noch ergänzen wollte zum Thema Tausender auf dem Platz. Ja, schießt du erstmal los, bevor ich ergänze?
Nee, ergänze, ich höre zu.
Und zwar offensichtlich, wenn ich früher Tausender gelaufen bin auf dem Platz, was ich ewig nicht mehr gemacht habe, weil irgendwie hat sich's jetzt lange nicht ergeben. Wir haben nach dem Erwärmen ein Lauf-ABC gemacht, ja, weil das irgendwie die Leichtathleten auch gemacht haben. Und dann gab es erstmal 200er, um quasi so ein bisschen Speed aufzunehmen und sich schon mal erstmal ordentlich weh zu tun. Und dann gab es die Tausender. Würdest du sowas auch empfehlen? Macht das Sinn oder war das einfach blöd?
Nee, ist schon relativ clever, aber. Also, ich weiß das von den Läufern und ich glaube, gut, er ist ja aktuell, glaube ich, was heißt enttäuscht, aber er wollte gerne seinen Heiltitel verteidigen, Robert Farke. Aber wenn die intensive Laufeinheiten haben, ist es so, dass die jetzt nicht irgendwie so, was du sagst, so komplett 200er krass ballern, aber es ist auch ähnlich im Schwimmen, da kenne ich das auch. Im Laufen ein Stück kürzer, da, weil du wieder sagst, Gesamtbelastung, einfach. Keine Ahnung, du machst jetzt Tausender, nehmen wir mal an, du läufst jetzt als Altersklassenathlet in 3,30, ne? So. Und dass du dann einfach vorher, vor der Einheit, einfach 3 Minuten am Stück, 30 Sekunden, ein bisschen gerollt, ein bisschen gedrückt, also jetzt auf einen Altersklassenathleten, der 3,30 läuft, vielleicht so die 30 Sekunden, sage ich mal, in 3,15 bis 3,20 Tempo, dass es halt, sage ich mal, über das Schwelle rausgeht in so, also nahezu an VO2 Max, ne? Also aber nicht genau drin, sondern ein Stück drunter, dass das System erstmal einmal durchgeladen wird. Aber halt einfach 3 Minuten, 30 hart, 30 locker und danach gehst du in die Einheit.
Okay, also quasi als Teil eines erweiterten Warm-ups zu betrachten, aber ohne, dass es jetzt Kerneinheit ist, also wenn man das Wort überhaupt nutzen darf, aber der Kern ist quasi dann die Tausender. Und von der Geschwindigkeitseinstellung müssten die Tausender in welchem Tempobereich sein? Also lehrbuchmäßig ist quasi Zielzeit 10 Kilometer, dieses Tempo sollst du die Intervalle laufen. Macht man das noch so oder gehst du nach Herzfrequenz oder gibt es bei dir einfach eine knallharte Tempovorgabe? Wie stelle ich die Tempo richtig ein? Oder laufe ich einfach... manchmal sagt man auch Best Average Session Approach quasi. Also auf Deutsch gesagt, lauf sie so hart, dass du am Ende deinen Tausender noch gut durchlaufen kannst.
Genau, so alte Taktik, was du vorne hast, kann dir hinten keiner mehr nehmen. Ne? So.
Ja, genau. Dann, und bei 5x1000 musst du am Ende zusehen, dass du den höchstmöglichen Tausender Durchschnitt geschafft hast. Also wenn du zu hart angehst und am Ende kollabierst, leidet ja auch der Schnitt. Ja, also konstant wäre natürlich am geilsten oder halt leicht schneller werdend hinten raus.
Ich würde sagen, das läuft man so halt nicht mehr, weil bei den Tausendern, wenn du jetzt sagst, in einem Renntempo-Bereich, da bist du ja genau in diesem komischen Mischbereich, ne? Also du bist ja, also du hast ja gesagt, individuelle Schwellenleistung und so weiter, aber du wirst es ja jetzt nicht schaffen, den Zehner, Altersklassenathlet, keine Ahnung, der läuft den jetzt von 32 Minuten bis 40 Minuten, ne? Du wirst dort nicht die ganze Zeit in dem VO2 Max-Bereich unterwegs sein können. Das ist einfach zu lange. So. Und für rein Schwelle ist es zu kurz. Also ist es ja quasi so ein Mischbereich. So, und wenn du jetzt
Ja,
aber sagst,
Schwelle
du willst,
plus.
genau, Schwelle plus X halt. Und also man sieht das ja auch bei anderen, also es strahlt ja keiner irgendwie aktuell mit 4 Millimol oder 5 Millimol die ganze Zeit durch die Gegend. Also entweder ist er halt klar im VO2 Max-Bereich oder er ist unter dieser 2 Millimol Schwelle oder er ist unter dieser marginalen, die auch relativ individuell ist, 4 Millimol Schwelle oder er ist im VO2 Max-Bereich. Das sind ja quasi die drei Intensitätstypen, die man halt gerade irgendwie versucht zu realisieren. Und wenn du halt diese Tausender in Race-Tempo machen würdest, würde ich jetzt behaupten, realisierst du keinen von den drei Bereichen.
Nee, für VO2 Max wäre es zu langsam, für Schwelle wäre es zu schnell. Korrekt.
Genau.
Also wo laufe ich die Tausender jetzt? Unterhalb Schwelle. Also Schwelle verstanden als früher hätte man gesagt, die anaerobe Schwelle. Heute sagt man manchmal das englische Wort für Threshold, was ja auch nur Schwelle heißt. Also wir meinen die obere Schwelle. Unter der sollte man bleiben.
Ja, du kannst sie unter der oberen oder unter der unteren laufen, ne? Also quasi unter 2 Millimol oder ich sag jetzt immer Lehrbuch, ne? Nicht, dass nämlich unter 3 Millimol. Das wird ja dann auch doch teilweise mit Spirometrie untermalt, ne? Wo du es dann halt genau herausfinden kannst, nach deinen ventilatorischen Schwellen, wo du dich halt befindest. Da geht es ja gar nicht, weil wir ja auch oft jetzt schon besprochen haben, was Laktat macht, was Laktat nicht macht, ne? Da geht es ja dann einfach, wo du quasi wie viel Sauerstoff ventilierst, um das halt herauszufinden. Aber ich sag mal, ja, also Puls ist ein Indiz, Laktat ist ein Indiz, natürlich spielt deine Ernährung eine Rolle. Das haben wir alles besprochen. Also du solltest die jetzt vielleicht nicht Low Carb machen, das ist halt ein Fake. So, wenn du da Laktat nimmst, das gleiche ist Low Carb auf, aber du wüsstest gar nicht laufen können, wenn du halt als Amateur, sage ich mal, jetzt 2 bis 3 Mal die Woche nur läufst und machst irgendwelche Intervalle in Low Carb, da wird sich, glaube ich, nach 10 Minuten
Das
oder
macht keinen
15 Minuten.
Spaß. Nee, das macht keinen Spaß. Nee, das ist klar. Also versorgt muss man ja schon sein. Aber ich habe jetzt immer noch Schwierigkeiten, das richtige Tempo zu finden. Nehmen wir mal an, jetzt mal Praxisbeispiel. Nehmen wir mal an, meine Supervision wäre ein Zehner in 35 Minuten. Also nicht im Triathlon, sondern blank. Gut vorbereitet, gut getapert. Dann wäre ja so. Die klassische Ableitung, ich laufe 5 mal 1000 in 3:30. Sondern sagst du zu Recht, das ist weder Fisch noch Fleisch. Wenn du jetzt knallhart nach Pace gehen würdest, sind wir dann bei 3:45, die ich anschlagen sollte?
Ja, 3:45,
Ungefähr.
vielleicht, ja, vielleicht rollst du auch Richtung 3:42 runter, so in die Richtung, genau.
So, nun stell dich fest, in der Retrospektive. Immer dann, wenn ich 5 mal 1000 auf dem Platz gemacht habe, habe ich es völlig versaut.
Ich
Weil
würde
für
aber,
mich,
ich
ja,
ganz kurz,
sag du.
ich würde aber, weil du redest von 5 mal 1000, jetzt kommt natürlich die Zeiteffektivität dazu eines Age-Groupers. Die Pausenzeit ist jetzt wichtig, die jetzt kommt. Und es ist wichtig, die Anzahl. Also ich würde halt nicht mit 5 Mal für, ich würde halt das teilweise in Richtung 7 bis 8 hochdrehen, ne?
Naja, das ist ja schon wieder hart, ne? Aber ist es vorstellbarer, mit der Pace, die du jetzt gerade quasi oder die wir gerade jetzt gesagt haben? Denn ich wollte noch sagen, wie ich es bisher gemacht habe. Für mich waren die Tausender tatsächlich immer mit einem gewissen Fanatismus versehen. Also die wurden immer richtig knüppelhart gelaufen und deutlich schneller als mein 10 Kilometer Race Pace. So, also so, dass du eigentlich schon wieder von VO2 Max reden kannst, aber dann sind Tausender im Laufen schon ziemlich lang für VO2 Max, ne? Das sollte man vielleicht dann doch lieber trennen voneinander.
Ja, also, aber Konrad, sagen wir mal so, ich gehöre jetzt ja auch zu der älteren Generation der Triathlon-Profis. Das haben wir früher auch an jeder Sportschule und so weiter mit jedem Trainer alles falsch gemacht.
Ja, ist verrückt, ne? Also tatsächlich, wenn man sich jetzt hier andere Profisportler anschaut, was die so trainieren, beziehungsweise was sie veröffentlichen, sieht man tatsächlich ganz, ganz oft Tausender oder manchmal auch 4-Minuten-Intervalle. Das ist halt bei schnelleren Läufern mehr als 1000 Meter. Und wenn die dann dazu Laktatwerte veröffentlichen, so wie du sagtest, die sind definitiv unterhalb einer anaeroben Schwelle. Wenn die Norweger mal was veröffentlichen mit Laktat, dann haben die so zwischen 2 und 2,5 ihr Targetbereich, ne, von der Laktatkonzentration. Und da kann man sich ja schon immer ableiten, okay, alles klar, die machen halt dann, weiß ich nicht, 10 Wiederholungen und A4 Minuten, also A1200 Meter oder vielleicht sogar mehr. Und das ist definitiv unterschwellig. Die arbeiten sich von unten an die Schwelle ran, um die quasi vor sich herzutreiben, die Schwelle.
Genau, und was man halt da wieder sagen muss, dadurch, dass du das machst, du bist bei deinem alten Zitat von den Norwegern, du kriegst halt einfach mehr Workload rein, weil du kannst natürlich das Volumen erhöhen, als wenn du die ganze Zeit dort in Anführungsstrichen mit 5 Millimol durch die Gegend ballerst.
Ja, weil dann bist du relativ schnell sehr hart ermüdet und wirst auch harte Auswirkungen für die nächsten Tage spüren. Genau das ist das Konzept, dass du quasi die Balance hältst. Ja? Workload muss rein, viel Sauerstoffumsatz, den du dadurch natürlich erzielst. Ja, weil du auch die Belastungszeit der Intervalle kannst du ja dann ziemlich lang stretchen. Wir reden ja dann von einer halben Stunde oder sogar 40 Minuten reine Intervallzeit. Ja, und wenn die das dann mit einer 400 Meter Trabpause noch unterfüttern, je nach Betrachtungsweise kannst du diese Zeit ja dann auch noch mitzählen in die Session. Ja, da wird ziemlich viel umgesetzt. Also das kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen ins Mindset, ja, wenn man als Altersklassensportler mal sich vornimmt, Tausender zu laufen. Mach sie nicht so hart, bleib unterhalb der Schwelle und mach lieber einen mehr.
Ja, genau, also das ist auch, ja, ich verstehe das schon, ne? Also das ist halt dieses früher und ist halt schon auch so ein bisschen Erziehung und Gewohnheit mit Ego-Ding und so, ne? Das ist natürlich auch krass, wenn du denkst halt, du musst sie immer noch mal ein bisschen pressen und der Letzte muss der Schnellste sein. So,
ja,
die ganzen
natürlich.
Aber ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt in dem Podcast, ich hatte neulich den Trainer, der macht Niklas Scherwinker jetzt hier, die Leichtathleten, oder die waren halt Samstag auch auf dem Platz, haben ihr Programm gemacht, Schwelle und so. Und da habe ich ihn so gefragt, wer aus der Gruppe jetzt hier gut ist und bei wem was geht. Und habe ihn einfach gefragt, wo sind denn die 15- und 16-Jährigen im Vergleich zu denen, wo wir da waren, 20 Jahre zurück, so, ne? Es ist auch mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger. Und dann meinte er halt, die sind schon viel stärker so. Und dann meinte ich so, naja, kommt's durchs Carbon und so weiter. Da meinte er, ja, vielleicht auch. Aber er meinte halt auch, die trainieren halt, also die akzeptieren einfach die Wissenschaft, das, was die Trainer sagen, und trainieren halt einfach nicht mehr so viel Shit. Also das ist halt einfach wahr, dass halt auch schon in der Jugend einfach besser und strukturierter trainiert wird, weil natürlich auch das Wissen bei den Trainern und so weiter ein viel größeres ist und ein viel besseres und ja, es ist halt auch mehr Ressourcen, es ist frei zugänglicher und dadurch wird natürlich auch die Performance auf allen Ebenen besser.
Ja, das ist natürlich ein krasses Learning, also da kann man auch nochmal verweisen, wer sich ein bisschen durch YouTube oder durchs Internet wühlen möchte, alles, was so mit dem Namen Ingebrigtsen zu tun hat, ist auch immer sehr, sehr spannend, was man da so findet. Auch ganz, ganz viele Intervalle und ganz, ganz viel unterschwellig, ja, wo du denkst, hä, der müsste doch eigentlich mit dem Tempo, was der drauf hat, der müsste doch die ganze Zeit nur knallen. Nee, eben nicht. Da geht's auch ganz, ganz viel darum, hohe Wiederholungszahl, 20 mal 400, 40 mal 200 oder so ganz verrückten Sachen, aber das dann eben nicht überzockt, sondern eben in so einem Bereich, dass du wirklich viel, viel Umsatz hast. Und darum geht's, ne? Wenn du drüber bist, ja, wenn du, wenn wir jetzt bei diesem Schwellenkonzept bleiben, bist du oberhalb dieser aerob-anaeroben Schwelle, so wie es der Name schon sagt, nimmt halt der Anteil der anaeroben Energiebereitstellung, also ohne Sauerstoff, nimmt halt extrem zu. Du häufst Laktat an und du setzt am Ende halt weniger Sauerstoff um, ja, über die Zeitperspektive. Und du ermüdest halt so schnell, dass du den 6. oder 7. Tausender auf keinen Fall mehr laufen kannst.
Das genau, weil du gerade Thema Ingebrigtsen sagst, also ich habe jetzt auch geschrieben, dass ich ja nach einem Video fahre in die Höhe. Jeder, der mal Bock hat, kann da gucken. Der Martin Kasten aus der Schweiz, der organisiert da was mit mir. Wer Bock hat, da auch mitzukommen, aber ja, guckt einfach auf seine Seite, irgendwie triathloncoach.com, und es geht aber darum, clean zu bleiben in den Bereichen, also dadurch, dass das Robert Fagten ja oft in St. Moritz ist und dann mein Trainer halt manchmal auch dabei ist mit den Gehern und so weiter, wenn die lange Dauerläufe machen, also alles ist halt nicht transparent und es geht dort berghoch, das haben wir jetzt in Leipzig nicht, ne? Und weil du sagst Puls, und es geht halt richtig steil berghoch, dann wird halt beobachtet, dass die da halt hoch wandern, ne? Also die laufen dann halt in 20er und dann geht's halt richtig steil hoch. Und natürlich, wir früher nach alter Schule, der Berg, auch auf dem Fahrrad, der muss richtig gepresst werden, oben der erste und jetzt nochmal richtig, gib ihm. Und die wandern halt den Berg, ne?
Ja, das ist tatsächlich... Das ist, genau, bleib sauber in den Bereichen. Wenn das halt ansteht, wenn es halt wirklich heißt, wir machen hier einen Sauerstoffbereich und wir wollen hier kein Laktat im Blut haben, dann darfst du das halt nicht hochrennen. So ist es. Und das erklärt auch so ein bisschen, wenn du dir Christian Blumenfelds Lauftempo im Jahresschnitt ausrechnest und kommst dann raus bei 5 Minuten pro Kilometer. Ja, da kommen natürlich alle Pausenzeiten mit rein, alle Gehpausen oder weiß ich nicht was. Klar, ist soweit logisch, aber er läuft doch ganz, ganz oft ganz, ganz locker. Ja, und das ist natürlich das Ding. Nur musst du das halt transponieren in den Age-Group-Bereich, wenn du halt nur 3 Sessions hast, dann macht es nicht immer Sinn, alles ganz, ganz locker zu machen. Du willst ja auch einen gewissen Umsatz haben, du willst ja auch deine Lauftechnik schulen und du willst ja auch am Ende die Belastung reinkriegen. Ja, also 1000 Mal gesagt, ist was anderes, ob du 30 Stunden die Woche trainierst oder 7.
Ja, nee, genau, und du sagst ja,
dass du die 7 Stunden nutzt.
Genau, und du hast ja auch, wie du sagst, deswegen würde ich sogar sagen, dass Age-Grupper-Training teilweise komplizierter ist, weil du ja das sagst, du hast auf, also du schaffst es nicht in den 7 Stunden, das ist ja eine Illusion, das können wir auch ganz ehrlich sagen, das umzusetzen, was ein Christian Blumenfeld, selbst wenn er 30 Stunden trainieren würde, ohne Intensität würdest du es nicht schaffen, das an Sauerstoff umzusetzen als Age-Grupper. Aber du willst natürlich das Optimum rausholen. Wenn du aber diese 7 Stunden nur in Zone 1 trainierst, holst du das halt nicht raus. Deswegen, ich glaube auch im Wesenwagen wurde das neulich mal gesagt von Paul Voss, wenn du 7 bis 10 Stunden trainierst, da kannst du halt auch ballern, weil du genug, in Anführungsstrichen, Erholung hast. Da musst du dir nicht so viel Gedanken darüber machen. Das ist im Triathlon ein bisschen was anderes als im Radfahren, weil du natürlich die orthopädische Belastung hast vom Laufen. Aber grundsätzlich ist dort das Credo oder die Aussage gleich, da kannst du schon ein Stück mehr Gas geben, wenn du nur 7 Stunden trainierst.
Genau. Und am besten nicht kopflos. Ne? Das ist immer das Ding. Zum rechten Zeitpunkt den Gashahn ziehen, aber nicht übertreiben. Eine Nachfrage noch zu den Intervallen. Du hast vorhin mal so in einem Nebensatz gesagt, du würdest nach den Tausendern dann noch VO2 Max machen. An deinem Beispiel deines einen Schützlings. Finde ich interessant. Also transponieren wir es nochmal auf mich. Ich will ja was mitnehmen hier. Nehmen wir mal an, ich mache meine 6 oder 7 mal 1000 nicht mehr in unter 3,30, sondern in etwas lockerer.
Ist zu viel dann jetzt. Also dann wieder runter.
Das wäre dann zu viel, wenn du beides machst. Okay, ja. Dann wieder runter auf wie viel?
3 bis 4. Na, ich gehe jetzt von deinem Laufvolumen aus. Du bist ja jemand, der nur 30 Kilometer in der Woche läuft. Vielleicht 40, vielleicht mal 50.
So. Ja, im Schnitt sind es tatsächlich nur so 30, 32 die Woche. Ja.
So, deswegen, also machen wir 3 bis 4 mal 1000. Und dann danach würde ich noch VO2 Max gepaart machen. Zum aktuellen Jahreszeitpunkt bei dir.
Ja. Also sowas wie entweder 40-20 oder wer gerne auf Distanz möchte, der könnte mit 200ern, mit 300ern, vielleicht sogar mit 400ern was machen.
Genau, aber 400er, boah, das wird dann halt fast schon zu lang. Ne? Du bist halt bei als Age-Grupper, sage ich mal, jetzt eine Minute 20 unterwegs im VO2-Wachstum.
In einer Minute geht's 3. nicht, nee.
Deswegen würde ich halt sagen, also das Interessante ist, dass es halt eine Korrelation gibt bei VO2-Max, die sehr stark einhergeht mit der Pausenzeit. Also umso größer oder lohnender die Pause, umso schlechter ist das für den Reiz, sage ich mal.
Okay. Deswegen
deswegen sieht man ja jetzt teilweise auch 40-15 oder sowas, ne? Oder ja. 45-15, was halt echt richtig straff ist.
Ja, ich habe neulich in einem Podcast aufgeschnappt, ich glaube, es war bei Pushing Limits, Dan Lorang hätte wohl mal gesagt, die wichtigste Einheit im Triathlon sind 40-20er. Und wenn es Dan Lorang sagt, ich hasse 40-20er, ich finde 30-30er viel geiler.
Ja, weil sie halt entspannter sind und dein Abbau halt viel größer ist.
40-20 ist einfach der Killer, also ganz ehrlich. Ich werde es aber mal probieren. Ich nehme das mal mit. Ich mache das mal mit den 3 oder 4 mal 1000 in einem ruhigeren, in Anführungszeichen, Tempobereich, ja, dass ich da nicht quasi schon völlig angekörnt bin. Und dann kann ich es ja mal probieren mit diesen 40-20, ja, meinetwegen vielleicht erstmal so mit 5-6 Wiederholungen und dann kann man das ja ein Stück ausbauen.
Genau, und jetzt für Age-Grupper, als sag ich mal, du bist jetzt vielleicht, sagst du bist der 35-Minuten-Läufer, aber also bei 40-20 hast du ja eigentlich relativ entspanntes Spektrum. Ich sag mal, da läufst du halt einfach von 170 bis 220 Meter, sag ich mal, jetzt einfach in dem Rahmen. Und dann machst du halt, ja, 20 Minuten off. Kannst ja auch am Anfang mit Gehen anfangen.
Ja,
ja, genau. Und dann legst du halt gleich wieder los und schepperst wieder rein, so, ne? So, und dann kannst du, also, so, das ist halt eigentlich, sag ich mal, ja, fängst du halt mit 8 Wiederholungen an und gehst halt, sag ich mal, so in Richtung 10 bis 12, weil wir haben ja vorher auch jetzt, also das 3,45 Tempo, okay, 4 mal 15 sind 15 Minuten Schwelle, ne? Da bist du ja bei 27 Minuten jetzt Belastungszeit, ne? Overall.
Genau. Ja, was im Laufen schon einen Impact hat. Also genau. Nicht unterschätzen. Ne? Also gerade wenn man nur 3-mal die Woche läuft, dann ist das schon ganz schöne Zerstörung, die du da anrichtest.
Und klar. Ja, und auch, weil du gerade sagst, Impact und Belastung, ne? Also jetzt, das ist jetzt auch eine Fiktion, aber dann ist ja diese 12 Minuten da, also das sind ja auch nochmal 3 Kilometer, ne? Und vorher hast du ja auch die 4 Kilometer, das sind halt schon 7 Kilometer. Und du läufst jetzt 30 Kilometer die Woche, ne? Das ist 25% jetzt nicht ganz, ne? 4 mal 7 ist 28, ne? Aber das ist 25% deines Laufvolumens ist intensiv.
Das ist dann schon eine Ansage, ja. Also, ja, gut, verstanden. Message kam rüber. Ein Thema wollte ich gerne noch mit aufgreifen. Und zwar, das ist mir in den letzten Jahren auch immer bewusster geworden, ja, wo man vor Jahren eigentlich mit einem etwas schlechteren Laufniveau vielleicht überhaupt nicht so drüber nachgedacht hat, dass man ja nicht nur mit den Beinen läuft, sondern vor allem mit den Gesäßmuskel, Hüften, Core-Stabilität bis hin zum Rücken sogar. Immer dann, wenn man so VO2-Max-Tempo anstrebt und läuft, dann finde ich, spürt man das erst. Ja, wo überhaupt der Druck herkommt, welche Muskeln man benutzt. Man kann auch so ein bisschen im Kopf bahnen, welche Muskeln man ansteuert. Ja, und das beim normalen Joggen, finde ich, verliert man da den Fokus oder hat den überhaupt nicht und läuft einfach nur mit den Beinen. Ja, also machst du da, achtest du da auch manchmal speziell drauf? Also wo kommt der Druck her über die Lauftechnik? Schiebst du mehr mit den Beinen nach hinten, dass du den Gesäßmuskel mehr benutzt? Oder ist es bei dir alles native?
Ja, es wird in gewisser Art und Weise native, aber die Sache ist halt, also du hast vorhin das Lauf-ABC angesprochen, du hast vorhin so Übung angesprochen, das machen die Läufer ja nicht umsonst. Und auch also Leute, die spät mit dem Triathlon anfangen oder mit dem Laufsport, die haben ja nicht diese Grundausbildung. Und auch ich habe von den Läufern noch einiges dazugelernt, aber zum Beispiel gibt es eine relativ einfache Übung, die kommt auch wieder, da sage ich mal, in Richtung vielleicht aus Halle von Waldemar Schipinski. Man stellt sich einfach mal so nach vorne und versucht mit dem Oberkörper nach vorne zu kippen. Ne? Also du stellst dich jetzt einfach gerade hin und versuchst mit dem Oberkörper nach vorne zu kippen. Und dabei guckst du, was deine Hüfte macht. Und dann versuchst du, deine Hüfte mal so weit nach vorne zu schieben, dass du, also dann muss dich natürlich jemand auffangen oder du hast den Türrahmen oder was auch immer, sondern dass du einfach immer in den Schritt reinfallen würdest. Ne? Also du fällst einfach immer nach vorne. Das ist die Position, die du eigentlich im Laufen haben willst. Aber du beschreibst es ja gut, der Triathlet fährt Fahrrad, der Hüftbeuger ist eingequetscht. Der Triathlet wie du, was sagst, hast ja neulich irgendwie gesagt, was hast du gesagt, Schreibtischakrobat oder sowas? Sitzt den ganzen Tag auf dem Stuhl, vom Rechner arbeitet, der Hüftbeuger ist eingequetscht. So, also wenn wir jetzt den Tag sehen mit 24 Stunden, davon, sage ich mal, sitzt der europäische Mensch jetzt 7 oder 8 und jetzt geht er mal 2 Stunden laufen. Und da soll die Hüfte komplett frei sein. Und bestes Beispiel, einfach Kenianer laufen sehen, da fällt der Körperschwerpunkt immer, ist der Körperschwerpunkt immer vor dem Laufschritt. So, und definitiv ist das unabdingbar. Und man beschreibt das ja grundsätzlich, wenn man jemanden laufen sieht, der läuft oder der sitzt beim Laufen. Also man sagt ja einfach, der sitzt halt beim Laufen und das siehst du halt. Und du hast natürlich recht, 4 Minuten kannst du auch sitzend laufen, in Anführungsstrichen. So wie man das jetzt bezeichnet, 3,50 kannst du auch noch sitzen laufen, aber 3,20 bis 3,0 kannst du halt nicht mehr laufen und gegen deinen Körperschwerpunkt arbeiten.
Genau, da kommt dann die Physik ins Spiel und die macht dann den Strich durch die Rechnung. Und wenn man jetzt so hier, ich sitze hier in unserem Sportmacher-Keller und kann manchmal so hier auf die Straße gucken, durchs Fenster, manchmal kommen hier Jogger vorbei. Und ich sage mit Absicht Jogger, ich möchte das aber nicht abwertend meinen, aber der Jogger unterscheidet sich vom Läufer, weil man sieht, dass er nicht alle möglichen Muskulaturen mit einbezieht ins Laufen, sondern es ist, glaube ich, das, was du mit sitzend laufen meinst. Also es wird halt vor sich hin getrabt, aber es ist kein aktiver Schritt. Ne? Also es ist nicht so, dass du da die Hüftstreckung siehst und dass du siehst, wie aus der rückwärtigen Muskulatur gearbeitet wird nach vorne, sondern es werden die Beine benutzt und es wird so vor sich hin getrabt. Und da muss man vielleicht einfach mal mental arbeiten und darauf achten einfach. Einfach so mal ein bisschen sensibel werden. Was macht denn mein Gesäßmuskel, wenn ich laufe? Hängt er da nur rum und es ist Ballast und zieht mich nach hinten runter? Oder macht der mit? Schöner wäre es natürlich, wenn der mitmacht.
Genau, dafür Athletik, hintere Kette. Aber du hast vorhin Lionel Sanders gemacht. Analogie, schaut euch einen Kenianer an und schaut euch Lionel Sanders an. Da habt ihr relativ gut, also nicht despektierlich gemeint, Lionel hat Großes erreicht, aber er sagt ja selber, er hat jetzt nicht die beste Technik, daran will er arbeiten, hast du ja vorhin gesagt. Ja. Einfach die beiden Hüftpositionen, besseres Beispiel gibt's eigentlich nicht. Kenianer und Lionel.
Ja. Ja, das ist natürlich bei kenianischen Wunderläufern sieht es alles immer so voll easy aus, ne? Und Fakt ist auch, dass so austrainierte Marathonläufer ein unheimlich gutes Kraft-Last-Verhältnis haben, dass die halt auch so mega leicht sind. Dann sieht es alles aus wie Schweben, wenn die laufen. Und dann kommt natürlich auch die Geometrie gut zum Tragen. Und wenn die Hüfte vorne ist, wenn du da hingegen so ein verhältnismäßig, mit Verlaub, schweren Triathleten laufen siehst, ja, sieht das immer ein bisschen klotzig aus, ne? Also.
Ja, den Triathleten haben wir auch alle, also, wir haben auch viel zu viel Oberschenkel dran, dann halt auch Oberkörper durch Schwimme, Kreuz wie der Bär, so, also jetzt nicht so jetzt übertrieben, aber im Gegensatz zu dem Kenianer, ne?
Hast halt da immer so. Ja, klar, deswegen ist man ja auch etwas langsamer, das ist natürlich auch ein Grund, logisch, ja? Ja. Wenn du da fürs Laufen nicht unbedingt notwendige Masse mitnimmst.
Genau, deswegen, aber, also du hast definitiv recht, hintere Kette, Athletiktraining, ist alles relativ transparent zugänglich im Internet, tut auch weh, ist aber vielleicht sinnvoll als ja, Ergänzungstraining, weil wenn der Age-Grupper, sag ich mal, jetzt dreimal die Woche läuft, da einfach hinten dran nochmal 10 Minuten, irgendwie Viertelstunde nochmal Athletik, bei seinem kurzen 8 bis 10 Kilometer Jog, hat er richtig was gekonnt und ja, stresst ihn vielleicht gar nicht und bringt halt einfach ihn Benefits. Genau, nicht desto, also man sieht es ja auch bei Profis, dass teilweise in Richtung Athletik relativ viel gemacht wird und versucht wird, dort besser zu werden. Ne? Also, sage ich mal, ja, also da liegen sehr viel Potenziale drin, ist aber am Ende natürlich auch wieder immer die Frage der Zeit des Altersklassenathleten.
Das ist richtig, wenn du was mega zeiteffizientes haben willst, ja, ist mein Tipp, einfach in den vorletzten Kilometer 5x100 mit einbauen. Das ist eine Sache, wenn ich dran denke, mache ich das eigentlich relativ oft in den ruhigen Läufen, dass ich halt den, ja, je nachdem wie lang der Lauf ist, den 9., den 8. oder den 10. Kilometer dafür nutze, einfach 100 Meter zügig, 100 Meter locker, 100 Meter zügig, 100 Meter locker, dann hast du 5x100 mit drin, du hast deine Motorik entsprechend angesprochen, du kannst nochmal mental genau den Fokus auf die bearbeitende Muskulatur legen und vielleicht geht das dann auch in die Richtung. Dann hast du ohne zusätzlichen Zeitaufwand einfach diese Arbeit mit integriert. Also ihr nennt es manchmal Strides und macht es dann so nach Abschluss des Laufes, dass ihr nochmal 5x100 gesteigert. Aber das ist ja derselbe Sinn und Zweck, ne? Einfach die Motorik nochmal überarbeiten, nochmal darauf sensibilisieren, die richtige Technik, den richtigen Schritt. Und das muss gar nicht all out sein.
Nee, genau. Also aus Gründen der Zeiteffizienz absolut. Das habe ich jetzt sogar. Also ich dachte auch immer, krass, Herr Konrad, du machst das immer. Ich wusste aber gar nicht, ich habe nicht so genau reingeschaut, dass du das integrierst. Aber klar, als Age-Grupper, der eine Stunde läuft, integriert hinten raus im Lauf, würde ich einfach nur sagen, okay, gucken, dass die 100 locker dann halt auch wirklich locker sind. Ne? Nicht, dass du dann halt so diese Mischzonen, was wir haben. Aber grundsätzlich von motorischen Ansatz ist es halt mega effizient hinten raus, definitiv.
Ja, das also fällt mir auch relativ leicht, ja, wenn du dann meinetwegen 8-9 Kilometer wirklich im Low-Grundlagenbereich unterwegs warst, Puls war schön niedrig, ja, dann machst du diese 5x100, ohne dass es dich großartig stresst, im Gegenteil, es macht sogar Spaß, kommst aus dem Rhythmus raus, den du vorher hattest, teaserst nochmal alle Motorik an, spürst nochmal gut den Körper, danach noch ein bisschen locker austraben und fertig ist der Lack, ja, wenn ich irgendwie zurück bin, ja, dann habe ich die Ruhe nicht, nochmal entspannt 5x100 zu machen oder, weißt du, dann diese Strides zu machen. Deswegen integriere ich das und trickst mich selber aus.
Ja, also definitiv verstehe ich und das ist ein guter Trick für alle Amateure, die sind einfach mitnehmen können quasi.
Ja, also ich nehme auf jeden Fall heute mal was raus. Ich habe dir was aus der Nase gezogen. Mein Platztraining wird ab demnächst anders aussehen, als es früher war. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so schlimm, weil früher war so die Vorstellung, 5 oder 6 mal 1000 zu laufen, immer schon ziemlich der Horror, weil man wusste, es ist mega hart. Aber muss ja vielleicht nicht.
Nee, aber ich kenne das auch von früher noch so, ne? Du hast immer irgendwie, oh scheiße, Bahneinheit, ey, hast richtig Angst davor und so weiter. Aber ja. Ja, ist halt vielleicht gar nicht immer so Sinn und sinnvoll gewesen. So haben wir auch schon viel erzählt, was nicht so sinnvoll war, was wir früher trainiert haben. Und ja, jetzt können sich natürlich die Senioren 2 noch mal mehr erzählen. Konrad legt im Schwimmen zu, legt jetzt auch im Laufen zu.
Naja.
Ja, also es geht auf alle Fälle gut ab.
Ja, naja, also wir werden sehen. Also ich will noch eine Anekdote reinhauen. Ganz wichtig, wer Platztraining macht und Intervalle und VO2 Max, bitte unbedingt den Saisonzeitpunkt jetzt nutzen, das zu machen. Denn ich erinnere mich an eine Saison, wo wir noch in der Liga gestartet sind, 2006, 7, 8, irgendwie so. Da sind wir kurz vor den ersten Wettkämpfen auf die Idee gekommen, heute müssen es 15 mal 400 sein. Und sind die auch tatsächlich komplett geknüppelt. So, und da kannst du davon ausgehen, dass dieser Effekt, den du da setzt, negativ ist. Ja, Also der VO2-Max-Reiz, wenn er denn getroffen worden ist, der kommt nicht mehr rechtzeitig an, um da irgendwas zu entwickeln. Noch dazu, ein einmaliges Training bringt in der Ausdauerdisziplin leider sowieso nichts. Du musst es konsequent machen, aufbauen, über Wochen etablieren, damit du die Effekte mitnehmen kannst. Und der Belastungsschaden, nenne ich ihn jetzt mal, der war so groß, dass er die nächsten Trainingstage definitiv beeinflusst hat und die Wettkampfperformance war auch unterirdisch. Also wir haben es komplett versaut durch diese Maßnahme. Also Augen auf.
Ja. Ich muss aber kurz so sagen, wir haben jetzt hier fast eine Stunde zehn. Ich finde das echt krass, was ich jetzt so erfahre. Ihr habt wirklich früher echt viel versucht, auch nach vorne zu kommen in der Liga, aber leider immer mit Try and Error. Mir war gar nicht so bewusst, dass ihr wirklich so viele Stellschrauben dreht, um halt richtig zu attackieren.
Ja, leider Timing, ne? Timing, Timing, Timing. Wenn du gewusst hättest damals, dass es ein polarisiertes Training, so ein VO2-Max-Training, dass das super in den Winter passt und im Frühjahr ziehst du dann die Umfänge ein bisschen hoch, verlängerst die Intervalle. Stell dir mal vor, du machst dann 6, 7, 8 mal 1000 unterhalb der Schwelle und ökonomisierst diesen Bereich. Ja, wie perfekt ist das denn für Triathlon? Ja, weil das ist dann am Ende genau der Bereich, den du wahrscheinlich nach dem Radfahren laufen wirst. Und wenn du da ökonomisiert bist, ist perfekt. Dann kannst du auch die Leistung am Ende umsetzen und im Wettkampf anbieten. Und ja, wir haben tatsächlich viele, viele Sachen gemacht, die du heute als dumm bezeichnen kannst. Durchaus.
Ja, also nicht nur die Kessel Sachsen, auch an den Sportschulen. Also ich weiß, eine Sache nach dem Thema Laufe. Dienstags war immer so ein gesteigerter Dauerlauf, der aber am Ende in All-Out geendet hat. 14 Kilometer.
Immer so.
Danach eine Stunde Fußball spielen. Und nächsten Tag waren Tempoläufe. Nächsten Tag ging immer gar nichts bei den Tempoläufen, aber ja, keine Ahnung, woher das kam.
Auf jeden Fall nicht schlau. Weil wenn du als Ausdauersportler, der eine zyklische Sportart betreibt und Konstanz gewohnt ist, wenn du dann eine Stunde Fußball spielst, bist du ja sowieso schon völlig out of order. Und wenn du vorher noch einen gesteigerten Dauerlauf machst, um die Energiereserven auch schon mal ordentlich anzukörnen, ja, also, naja, dann sind wir wieder bei den Themen Regeneration, ja, und Füllstand für den nächsten Tag deiner Reserven, die sind natürlich dann nicht bei 100% deine Kohlenhydratvorräte, die du on board hast in deinen Muskeln und so weiter. Und motorisch bist du angekörnt, hast vielleicht noch Muskelkater oder sonst da was oder kleine Verletzung. Ja, na klar laufen dann die Intervalle am nächsten Tag nicht so geil. Ja? Also heute ist das alles vollkommen logisch.
Genau, in dem Sinne, ja, hoffe ich, dass alle Hörer was mitnehmen konnten. Nächste Woche, Konrad, pausierst du. Ich freue mich auf alle Fälle, dass du reinhörst, was unsere drei Jungspundathleten zu sagen haben, und danach habe ich sie ihnen schon angekündigt. In der nächsten Folge werden sie dann ordentlich gelöchert von dir.
So sieht's aus. Ja, ich bin gespannt, was so die Young Guns so zu berichten haben. Ich hoffe, ihr seid auch mal richtig ins Detail und du hast sie seziert. Ja, weil wir wollen ja alle ein bisschen was mitnehmen hier.
Genau. In dem Sinne, gutes Training und wir hören uns.
So machen wir's. Aloha Kalle.
Ciao, gutes Training, Aloha, Konrad.